Herzlich willkommen zu Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und wir sind wieder da und zwar mit Specials. Und zwar möchten wir mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterkandidaten der Stadt Dienstlagen sprechen. Und heute ist unsere erste Aufnahme in diesem Bereich. Das freut uns sehr, dass wir heute dabei haben Dr. Tagrit Youssef. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich hier zu sein und herzlichen Dank für die Einladung.
Wir danken, dass Sie da sind. Wir sind übrigens für die Zuhörer im ND-Jugendzentrum und nehmen die Folge auf. Und die erste Frage an Sie, wie geht's aktuell? Sie sind ja jetzt im Wahlkampfmodus. Wie ist es bis jetzt noch angenehm oder geht schon in die Richtung?
Ne, es ist noch angenehm. Es ist ruhig, weil ich hier arbeite. Also ich bin noch gar nicht in diesem Wahlkampfmodus und habe auch keinen Sonderurlaub oder freien Urlaub, sondern nur normalen Erholungsurlaub ein paar Tage im August. Und sonst bin ich im Dienst und versuche das nebenbei zu machen. Ja.
Wir müssen dazu sagen, Sie kandidieren übrigens für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Seit wann sind Sie in der Partei?
Ich bin im letzten Jahr beigetreten und habe aber schon seit vielen, vielen Jahren ein Herz für das Grüne und für die Grünen. Und deshalb habe ich gedacht, die Arbeit in Dienstlagen der Grünen gefällt mir besonders gut. Ja. Sie setzen sich für viele, viele tolle Dinge ein, die ich sehr gut finde. Und es ist ein tolles Team, also mit Beate Stock-Schröer, eine klasse Frau an meiner Seite, die mich von Anfang an super begleitet hat. Mit Niklas Graf, der immer da ist, egal wann ich ihn anrufe. Und den anderen auch, Rico Koske, Annette Berger, Jürgen Otte. Also sind tolle Menschen mit
Was zeichnet denn die Grünen aus? Also wenn ich jetzt sage, ja, es ist jetzt Wahlkampf und so, warum sollte man die Grünen wählen?
Ich habe da heute was mitgebracht. Ja. ich bin in Duisburg ja zu Hause beheimatet und habe einen Strebergarten, so heißt das bei mir. Okay. Also Grüne und Klima und Natur und Umweltschutz. Ja. Bei mir gibt es Feigen von meinem Feigenbaum. Ich habe gedacht, ich bringe die mal mit, wenn Sie Feigen mögen. Ja, können wir gleich mal eine testen. Genau. das ist das, was Grüne auszeichnet. Das ist Klimagerechtigkeit. Das sind Themen, die wie Nachhaltigkeit, wie Themen, die uns in der Zukunft lange und viel begleiten werden, weil unsere Zukunft den Kindern und Enkelkindern gehört. Und wir müssen schauen, dass wir die nachhaltigen Themen wie Fahrradwege, wie autofreie Zonen, 30er-Zonen und so weiter in der Stadt voranbringen. Und das Soziale vor allen Dingen. Also Klima hat was mit Sozialleben zu tun und das ist die Zukunft.
Wie interpretieren Sie dann Ihren Auftritt im Wahlkampf? Also was möchten Sie machen? Wofür möchten Sie stehen?
Also ich stehe vor allen Dingen auch für die grünen Themen und für mich als Beigeordnete für die Themen, für die ich im Vorstandsbereich natürlich stehe, sonst hätte ich mich für den Job nicht beworben, sind natürlich Bildung, sind Integration, sind Senioren, sind Soziales, sind all die Themen, die ich bei mir verkörper, Kultur, all das, was in meinem Vorstandsbereich ist, dafür stehen die Grünen und dafür stehe ich auch.
Sie haben ja, wenn ich das mal so sagen darf, sehr viel gemacht in Ihrer bisherigen Karriere. Können Sie da noch mal so einen Einblick geben in Ihre Vita? Weil Sie sind ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, zweiter Bildungsweg dann noch mal, Abitur gemacht und so weiter. Also da sieht man, wenn man den Fleiß hat, kann man sehr, sehr viel im Leben erreichen. Können Sie uns da ein bisschen mal mitnehmen?
Wo soll ich denn anfangen?
Wir fangen ja normalerweise immer, sagen wir jetzt einfach mal Jugend, in der Jugend fangen wir mal an und dann
gut. Bis heute. Also Sie wissen ja, dass ich als Gastarbeiterkind nach Deutschland gekommen bin. Mein Papa war hier Gastarbeiter und dann verlassen wir mal die Kindergartenzeit und gehen in die Grundschule, die habe ich in Essen-Altenessen absolviert und von da aus bin ich dann nicht, wie es üblicherweise für Kinder mit, sag ich mal, mit dem Wissen und Können, was sie haben, in dem Alter dann aufs Gymnasium gegangen, sondern man hat mich auf die Hauptschule gesteckt oder an die Hauptschule geschickt und ja, da war ich bis zum 10. Schuljahr und mein Papa fand es, naja, er hat nicht erfahren und wusste nicht, was das deutsche Bildungssystem ist, was diese Dreigliedrigkeit der Schulen bedeutet. Bei uns in der Heimat sieht das alles etwas anders aus. Da gehen wir bis zur 9. Klasse gemeinsam in der Schule und teilen uns erst dann auf. Und dann hat er ja gesagt, okay, dann macht sie die 10. Klasse und ist dann fertig und kann eine Ausbildung machen oder wird heiraten. Aber als ich dann nach der 10. Klasse gesagt habe, nein, das reicht mir nicht, ich möchte gerne weitermachen, ja, bin ich dann ans Gymnasium gekommen, habe mein Abitur gemacht, habe dann Biologie, Mathe, Physik und Chemie studiert, Biologie natürlich im Hauptfach und habe mich dann auf die Hirnforschung spezialisiert, habe zu Beginn des Studiums, da war ich 19, auch geheiratet, habe dann mit 21 mein erstes Kind bekommen, also kurz vorm Vordiplom. Früher gab es ja Vordiplom und Diplom, heute gibt es ja den Bachelor. Ja, und nach meinem Diplom habe ich überlegt, was machst du? Gehst du raus? Ich wollte nie in die Pharmaindustrie und Krankenhaus oder so. Das war eigentlich auch nicht der Gedanke. Ich wollte in der Forschung bleiben und habe mich dann in der medizinischen Fakultät der Hirnforschung noch intensiver gewidmet und habe da lange Jahre geforscht, meinen Doktor gemacht, habe angefangen mit der Habilitation und dann gab es das Angebot, an die Schule zu gehen. Und ich habe sehr viel Lehre gemacht an der Uni. Auch eine Stärke von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuch's doch mal, geh mal an die Schule. Und habe ein Angebot bekommen fürs Berufskolleg in Düsseldorf, angehende AugenoptikerInnen zu unterrichten in Physik. Mhm. Und das Thema Sehbehinderung grundsätzlich, es gibt ja nicht nur die Brille, wenn man sehbehindert ist, sondern es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Ja, und in der Schule habe ich festgestellt, oder der Schulleiter hat festgestellt, naja, so als Projekt sie einzustellen, warum machen sie denn nicht gleich noch das Referendariat und machen noch ein Staatsexamen dran? Also habe ich gesagt, okay, machen wir noch ein Referendariat, ein ordentliches und ein Staatsexamen. Bin dann richtige Berufsschullehrerin geworden mit den Fächern Biologie und Physik und habe dann noch Psychologie gemacht und Biochemie und habe dann von Düsseldorf nach Duisburg gewechselt ans Gertrud-Bäumer-Berufskolleg und habe da den Abiturbildungsgang in Biologie aufgebaut.
Ja, wenn man das jetzt so hört, das ist ja wirklich Chapeau. Das, ich weiß nicht, wie oft Sie das Kompliment dann auch bekommen.
Das ist ja dann richtig.
Aber auch die Frage, wenn Sie ja so eine Vita haben, warum dann ausgerechnet Politik? Weil Politik ist ja auch so ein Feld, das muss man ja jetzt sagen. Ich war bei der letzten Ratssitzung dabei, da geht es ja sehr hart zur Sache. Da muss man ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, sehr kritikfähig sein, aber kontinuierlich. Und jetzt als Bürgermeisterkandidatin wird das ja jetzt nicht unbedingt weniger. Wie sehen Sie da Ihre Aufgabe?
Ja,
oder warum ausgerechnet die Politikschiene?
Ja, also ausgerechnet nicht. Ich wusste gar nicht, wo das letztendlich enden wird. Okay. Ne? Also meine berufliche Karriere ist ja nachdem ich an der Schule war, 14 Jahre, habe ich 2014, vielleicht um das noch zu Ende zu bringen, warum ich heute hier sitze und eben Politik mache, habe ich ein Angebot bekommen oder die Anfrage, bewirb dich mal auf die Leitung des Kommunalen Integrationszentrums in Krefeld. Das habe ich getan und erfolgreich getan. Da war ich 8 Jahre lang dann Integrationsbeauftragte und Abteilungsleitung für Integration. Klar, dass Integration mich mein Leben lang irgendwie begleitet hat und natürlich immer bei mir war, also nie irgendwie abgelegt wurde, weil ich natürlich eine internationale Familienbiografie habe. Und in dieser Zeit in Krefeld bin ich viel intensiver mit der Politik in Verbindung gekommen und habe festgestellt, wenn ich gestalten möchte und verändern möchte, da muss ich nochmal eine andere Schiene einlegen und da muss ich nochmal gucken, wie komme ich an die Menschen und wie komme ich an den Posten, dass ich die Möglichkeit habe zu gestalten, zu verändern, um auch mit der Politik mehr ins Gespräch zu kommen. Und das ist mir dann in Krefeld gelungen und ich habe Spaß daran gefunden, aber mit der Politik sich zu beschäftigen, das mache ich ja schon viel, viel länger, weil ich über meine Eltern erlebt habe und die ganzen Freunde und Freundinnen, die wir hatten, wie man Ausgrenzung erlebt, wie man erlebt, nicht Teil einer Gesellschaft zu gehören, ne, dazu zu gehören. Das ist.
Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, Beispiele sind zum Beispiel, also meine Eltern wussten nicht Bescheid, wie das Schulsystem zum Beispiel funktioniert. Oder meine Eltern und deren Freunde und Bekannte durften nicht wählen. Mhm. Es ging jetzt noch nicht mal um die Bundestagswahlen, sondern es geht um die Kommunalwahlen. Ne? Also sich wirklich aktiv auch in eine Kommune zu beteiligen. Man hat Ideen, man hat Gedanken, das haben wir ja heute auch, Menschen mit einem, die schon lange hier in Deutschland leben, aber eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, können sich nicht an der Kommunalpolitik beteiligen. Und das finde ich schade, weil wenn ich 30, 40 Jahre in einer Kommune lebe, dann kenne ich die Kommune und dann weiß ich, worum es geht. Manche engagieren sich im Integrationsrat, ne? So. Und das zum Beispiel fände ich eine gute Möglichkeit, da auch nochmal die Menschen ganz anders mit einzubinden. Sie würden teilhaben, sie würden sich auch als Teil der Gesellschaft fühlen. Ja, und aus Krefeld bin ich dann in Dienstlaken gelandet und habe die Möglichkeit, hier eben in meinem Job als Beigeordnete nochmal anders zu gestalten.
Und wie sehen Sie Dienstlaken so jetzt?
Ich finde Dienstlaken total toll. Das ist eine kleine, aber eine unglaublich quirlige, lebendige, liebenswerte und lebenswerte Stadt. Also es ist wirklich eine tolle Stadt. Ich bin sehr imponiert davon. Und ich finde die Menschen hier unglaublich nah. Also sehr empathisch und ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden und fühle mich sauwohl.
Okay, das sind schöne Sätze. Wir haben in einer Facebook-Gruppe den Aufruf gestartet, die Bürgermeisterinnenkandidaten und Bürgermeisterkandidaten auch aktiv mitzugestalten und Fragen uns zu senden.
Ah, okay.
Genau.
Wusste ich gar nicht.
Nee, das sind aber, das denke ich, dass jeder da die gleiche Chance erstmal hat. Jeder Bürgermeisterkandidat kann da etwas zu sagen. Und zwar, die erste Frage ist von Sigi Erdmann. Wie stehen Sie zur Idee, ehrenamtliche und freie Kultur unter der Hand von Dienewend zu bündeln?
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass diese Frage kommt heute. Jetzt ist die Frage.
Die ist nicht von mir. Ich bin heute wirklich in der Aufgabe nur des Vermittlers. Ich bin ja
nicht, alles gut.
Ich habe ja da eine eigene Meinung, aber die lasse ich heute hier nicht zu.
Alles gut. Genau. Ich habe ja jetzt, also jetzt ist ja die Frage, bin ich als Bürgermeisterinnenkandidatin hier oder als Beigeordnete? Das ist jetzt so ein Punkt.
Nee, als Bürgermeisterkandidatin.
Genau, also der, ich bin dafür, dass das Ehrenamt gestärkt wird und dass wir im Ehrenamt viel, viel mehr tun als das, was wir sowieso schon machen. Also es wird auch unsere Zukunft so sein, dass wir mehr auf das Ehrenamt zurückgreifen müssen, weil unsere Haushaltslage einfach sehr schwierig ist, sehr, sehr schwierig ist. Ich bin immer, also das ist das, was bei mir als Ruhrgebietskind da ist. Ich bin ein sehr, sehr ehrlicher und transparenter Mensch. Das heißt, ich werde nicht irgendwie vor der Wahl Geschichten erzählen und sagen, nach der Wahl Ecibeci, sondern ich bin vor der Wahl ganz klar und offen und sage, dass wir das Ehrenamt brauchen und das Ehrenamt stärken müssen, um viele Aufgaben in dieser Stadt bewältigen zu können. Punkt.
So. Das ist
okay. Genau. Das ist das eine. Und im Kulturbereich, also ich finde den Kulturbereich hier sehr, sehr spannend, weil als ich als Kulturdezernentin hier angefangen habe, ich war so überwältigt von den ganzen Angeboten, die es hier gibt, dass ich gedacht habe, mein Gott, für diese kleine Stadt, ich komme ja aus Duisburg, also irre, wirklich irre, was es hier gibt und wer alles aktiv ist und welche Szene und welche Programme. Und das möchte ich erhalten, das möchte ich erhalten. Und der Gedanke, dass wir da mit der DIN-Event in einen Prozess gehen, heißt nicht, dass wir die Kultur hinten rüberfallen lassen, sondern heißt, Möglichkeiten zu schaffen, zu gestalten. Und diese Gestaltung bedeutet, wie können wir Ressourcen bündeln, Parallelstrukturen abschaffen und dann in den Prozess gehen, dass wir die Kultur erhalten. Denn ich habe Angst, das sage ich hier ganz klar, also Angst in Anführungszeichen, dass irgendwann wir nicht mehr die Möglichkeit haben, etwas zu sagen und etwas zu tun und zu verändern, weil wir von oben einen Schnitt bekommen und das heißt Feierabend jetzt, keine freiwilligen Leistungen mehr. Solange wir aber in diesen Prozess noch eingreifen können und gestalten können, würde ich doch eher sagen, ergreifen wir diese Chance und machen gemeinsam etwas und das ist mein Ziel.
Haben Sie denn in diesem Sommer auch eine Veranstaltung schon gesehen? Fantastival oder Sommerkultur? Haben Sie da was vor?
Fantastival leider nicht, aber also, Sommerkultur gleich Wesley Arms, das erste Konzert, da bin ich dabei.
Da sind Sie dabei.
Sommerkultur wollte ich, aber ich habe keine Karten mehr bekommen. Ich war zu spät, leider.
Okay. Ja, vielleicht kommen die ja nochmal.
Aber wenn Sie ein bisschen schauen, ich bin öfter mit meinen Enkelkindern hier am Wochenende und zu Veranstaltungen, also die nehme ich schon immer mit. Ich meine, Museumsveranstaltungen, also die Kleinen kennen Dienstlaken schon sehr gut.
Ja, also, es geht um ein Thema, jetzt springen wir ab und zu. Das ist einfach dem geschuldet, weil wir extrem viele Fragen bekommen haben und wir wollen natürlich jetzt nicht alle Fragen jetzt nur einer Kandidatin stellen, sondern ich glaube, ein Thema ist ja, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind eine Grüne durch und durch, höre ich da so ein bisschen auch raus.
Das hoffe ich, ja.
Da gibt es eine Frage Umwelt- und Stadtentwicklung. Und das ist von Nina Schroller die Frage. Wie möchten Sie sicherstellen, dass Dienstlaken sein Image als Stadt im Grünen behält?
Ja, das ist, wir haben ja unsere Stadtentwicklung gut aufgebaut und haben die unterschiedliche Konzepte. Und diese Konzepte möchte ich ganz gerne stärken und auch umsetzen. Also das Thema Fußwege, Radwege, das Thema autofreie Zonen, das Thema, wenn nicht autofrei, dann zumindest 30er-Zonen. Wir müssen mehr in die Nachhaltigkeit, wir müssen die urbanen Räume weiter gestalten und öffnen. Also auch zum Beispiel, dass wir die Möglichkeit schaffen, Menschen mitzunehmen. Wie können Sie sich diese Zukunft in Dienstlaken vorstellen? Also was braucht es, damit es Dienstlaken grün und zukunftsfähig ist? Ja, also wenn ich den Strebergarten in Anführungszeichen meine, wie können wir gemeinsam gestalten, dass Dienstlaken grün bleibt? Und das ist nicht, also die Nachhaltigkeit auch erhalten bleibt. Und das Thema Wirtschaft, das wird uns auch einholen. Aber wenn ich Wirtschaft mache, dann muss ich natürlich auch schauen, dass diese Wirtschaft, die ich hier in Dienstlaken dann auch schaffen möchte und muss, weil Dienstlaken auch als Wirtschaftsstandort natürlich gesehen wird, aber diese Themen als sozial gerechte Wirtschaftsentwicklung, so sehe ich sie, so sehen es auch die Grünen. Die Nahversorgung müssen wir uns anschauen, ne? Nicht immer nur.
Aber ich möchte das jetzt mal wissen, wenn Sie jetzt wirklich Bürgermeisterin werden sollten, wie würden Sie das dann machen? Also das ist, ich glaube, das ist ja eine totale Kraftanstrengung, so viele Menschen für auch heikle Themen zu begeistern. Also wie ist da Ihr Plan? Das ist ja auch, glaube ich, eine Teamarbeit, schätze ich mal. Alleine wird man das ja nicht schaffen können.
Das schaffe ich nicht, ganz genau. Also Teamarbeit ist ganz wichtig. Natürlich die Grünen und die Menschen, also die Menschen in Dienstlaken. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie erreichen wir die Menschen am besten, um sie für diese Themen auch zu sensibilisieren. Das wäre so mein erster Schritt, also sowas wie Bürgerräte, Bürgerentscheide mitzunehmen und zu überlegen, was braucht es in eurem Quartier, was braucht es in eurem Bezirk, damit Dienstlaken auch wirklich in diese grün bleibt, nachhaltig bleibt und eben auch sozial gerecht bleibt. Und da gibt es ja unterschiedliche Faktoren wie Begrünung von Dächern, die Nahversorgung sich anzuschauen und eben nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Großkonzernen, sondern wir haben hier gerade am Niederrhein ja unglaublich tolle Bauern, die uns mit der Nahversorgung ja auch gut bedienen können. Ne? Das sind so die Punkte. Dann das Thema, was ich ja auch sehr häufig höre, seitdem ich hier bin, tatsächlich Rad- und Fußwege weiter auszubauen, ne? Also da gerecht zu gestalten. Ja, und eine menschenfreundliche Stadt. Also für mich ist es wichtig, dass jemand, der in Dienstlaken lebt, das Gefühl hat, er fühlt sich wohl und er ist angenommen, so wie er ist, so oder so wie sie ist, die Person, aber auch gleichzeitig sich einbringen kann mit den Ideen, die sie mitbringt. Und ich glaube, da müssen wir nochmal genauer hinschauen und gucken, dass wir auch die jungen Menschen mitnehmen, weil diese jungen Menschen sind die Zukunft unserer Stadt. Und wenn man sich so die unterschiedlichen Statistiken anschaut und auch jetzt noch guckt, der demografische Wandel, ist es ja die ältere Generation, die über die Politik bestimmt für die nächsten 5 oder 10 Jahre, aber nicht die Jungen, die jetzt tatsächlich auch wählen können.
Gibt es denn Menschen, die sich nicht verstanden fühlen?
Ja, es gibt sehr viele Menschen, die sich, also zum Beispiel die sozioökonomisch schwächer gestellten Menschen, es gibt gerade eine aktuelle Sinusstudie, die zeigt, dass gerade diese Menschen das Gefühl haben, dass sie verantwortlich sind für das, was in dieser Welt passiert, weil sie sind die Schwächsten, sie tragen nicht zur Gesellschaft dabei, weil sie eben vielleicht keinen Job haben, weil sie zu wenig verdienen. Solche Menschen und die Vorurteile dieser Menschen gegenüber sind ja manchmal kaum zu ertragen, also ich kriege das sehr häufiger mit. Und es gibt auch die Menschen, die so die Mittelschicht, sage ich mal, die auch in dieser Sinusstudie ganz klar markant herausbricht, die sagt, wir werden verantwortlich gemacht mit unserem Lebensstandard dafür, dass die Politik gerade so läuft und dass die Umwelt ja zerstört wird. Und wir sind es letztendlich nicht oder nimmt uns mit, damit wir gemeinsam darüber nachdenken, was können wir ändern.
Jetzt sehe ich das so, wir haben ja bald August. Wann fängt der Wahlkampf eigentlich richtig an? Also jetzt merkt man so die Vorstufe, aber so richtig das Gefühl über Social Media oder Plakate ist in meinen Augen noch nicht gewährleistet. Naja, ich habe den Eindruck zumindest, ich bin jetzt hier Bürger, ich rede jetzt nur als Bürger, das ist sehr subjektiv. Gibt es da irgendwie so eine Vereinbarung unter allen Parteien, wann das richtig losgehen soll?
Nee, es gibt keine Vereinbarung unter allen Parteien, sondern eine Vereinbarung, glaube ich, auch von der Stadt, die Städte unterschiedlich. Ich weiß, dass für Duisburg, da bin ich auch aktiv bei den Grünen, dass, glaube ich, die Plakate am 9.8. aufgehangen werden, hier am 6.8. Okay. Also ich weiß das Datum jetzt nicht auswendig, steht bei mir in meiner Akte. Dann, das ist so quasi der Startschuss, dann werden die Plakate aufgehangen, aber wenn man richtig hinschaut und richtig liest und hört, dann sieht man ja, dass der Wahlkampf schon begonnen hat. Ich spüre es zumindest.
Also okay, das spürt man dann schon. Was möchten Sie denn jetzt aktuell auch mal sagen über die anderen Kandidatinnen und Kandidaten? Ist das noch friedlich oder ist genau, es so hart schon im Umgangston?
Da habe ich noch nichts von gehört.
Okay. Haben Sie denn da schon einen Slogan, den Sie sich jetzt wünschen für ein Plakat, für die Plakate? Oder wird das auch
Das aus wird dem eine Team? Überraschung, glaube ich.
Achso, wird
eine Überraschung,
darf man nicht sagen. Okay, ich habe gedacht, wir sind der erste Podcast, der das hier weltexklusiv.
Naja, schauen Sie doch mal auf mein Instagram, da können Sie schon okay. einiges lesen.
Das war ja dann auch so, dass die Grünen relativ spät eine Kandidatin ins Rennen geschickt hat. Warum? Gab es da einen Grund?
Naja, das, also gefragt worden bin ich schon sehr früh.
Okay. Mhm.
Genau. Und aber ich brauche immer eine Überlegung. Ja, ne, man muss dafür ja auch einiges opfern. Und möchte man das, will man das? Und ich habe für mich immer gesagt, ich bin jetzt Beigeordnete und bin mit der Biografie, die ich habe, da angekommen, wo ich ankomme. Also schon auch weit angekommen und einen der höchsten Posten, den es überhaupt gibt und in einer Kommune. Man kann natürlich noch weitergehen, aber ich war da so, ist okay so, ich fühle mich wohl, ich kann noch die paar Jährchen zählen und arbeiten. Mein Mann freut sich, der ist schon in Rente, dass er dann mit mir im Garten Urlaub machen kann, der fliegt nämlich nicht gerne.
Okay.
Ich würde das natürlich, mache das auch sehr, sehr selten, aber zwischendurch mal irgendwo ja auch mal die Heimat besuchen, dann gehört ein Flugzeug einfach dazu. Und ja, das ist so der Punkt, wo ich dann überlegt habe, was machst du jetzt eigentlich? Willst du das oder willst du es nicht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe mit.
Sie haben vorhin eine sehr interessante Sache angesprochen, die ich wirklich auch sehr interessant finde, nämlich junge Menschen. Die vergisst man, glaube ich, auch immer so im Wahlkampf. Was möchten Sie diesen jungen Menschen anbieten?
Ja, also mehr Beteiligung. Für mich ist das unglaublich wichtig. Ich bin seitdem ich Beigeordnete bin, habe ich das KIOPA ordentlich angepackt und gestärkt. Ein ganz wichtiger Aspekt, weil aus genau den genannten Gründen schon, wir gestalten eine Zukunft, ohne die Zukunft mitzunehmen. Und das ist für mich so ein Slogan, dass die jungen Menschen ja vergessen werden, nicht richtig mit eingebunden werden. Sie sind ein Teil der Gesellschaft, aber sie nehmen nicht wirklich teil und sie können nicht mitbestimmen. Und da würde ich ganz gerne ein bisschen intensiver reingehen und gucken, was wünschen sie sich eigentlich und in welche Richtung denken sie und wo können wir sie in verschiedenen Prozessen auch mit einbinden, damit sie sich mitgenommen fühlen.
Wie wichtig ist da die Rolle Social Media?
Sehr wichtig.
Ja, weil das ist ja wirklich eine interessante Frage.
Sehr, sehr wichtig. Ja, also für mich ist ja, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich das letzte Mal eine Zeitung auf dem Tisch liegen hatte. Also es ist ja schon echt selten und Jugendliche oder junge Menschen, ich habe ja auch zwei Kinder, ich habe Enkelkinder, wenn ich meine Enkelkinder sehe, der Älteste ist 8 Jahre, dann kommt 6 und dann kommt 5, wenn die bei mir zu Hause sind, dann können die die sind jetzt nicht in den sozialen Medien unterwegs, aber mit der Technik können die ja unglaublich toll umgehen und ganz genau, ne? Also sie haben dann die Handys in der Hand, sie haben die iPads in der Hand und wenn Oma nicht mehr weiter weiß, ich helfe dir, ne? Dann kommt der 6-Jährige und sagt, ich helfe dir. Also schon dieser Punkt, ne, der dann wirklich zeigt, wo wir stehen. Wir müssen mit den jungen Menschen mitgehen. Das heißt, die Ansprache, die erfolgen muss von mir, von uns allen, muss über die sozialen Medien gehen.
Aber werden Sie da nicht auch wütend? Weil ich sehe das ja sehr bewusst, die Arbeit von Social Media, insbesondere von vielen Parteien, dass sehr viele Dinge verknappt dargestellt werden.
Das ist richtig.
Ja, wie möchten Sie dagegen vorgehen? Weil das kann ja auch unfair dann sein, der Person gegenüber.
Das ist es.
Ja.
Erfahrungswerte da? Naja, ich erlebe da, wenn Sie, ich glaube, Sie sind da auf Facebook ja auch unterwegs und Sie erleben das, was gerade passiert, die Verknappung und Reduzierung auf Dinge, die dann nicht wahrheitsgetreu sind, sie wieder rauszunehmen und gerade zu stellen, ist unglaublich schwierig. Mhm. Ne? Und das erlebe ich gerade, das sage ich ja in den letzten Wochen, in den letzten paar Tagen, erlebe ich das ja auch am eigenen Leibe. Und die Menschen aufzuklären, also ich hab schon gesagt, ich schreibe, glaube ich, mal ins Netz, ich biete an einen Tee mit Tagrit, kommt mal vorbei und stellt mir die Fragen, warum und weshalb und wieso, damit ich aufklären kann. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen, und die Menschen mitzunehmen und die dann auch wirklich die Fragen stellen können, die ihnen am Herzen liegen.
Wie gehen Sie denn da mit Druck um? Weil ich schätze das als sehr belastend auch.
Ja, ich bin, darf ich am Tisch klopfen? Das ist, darf ich am Tisch klopfen? Ja. Darf ich nicht, weil das ist ein
Dürfen Sie, jetzt ja.
1, 2, 3. Genau, ich klopfe am Tisch. Ich habe eine sehr hohe Resilienz, toi, toi, toi. Ich habe eine Familie, die mich stützt. Ich habe Freunde, die mich unterstützen und ich mache viel Sport.
Okay, das hilft.
Ja. Genau. Okay. Und wenn ich tatsächlich Zeit habe, buddel ich im Garten und rede mit der Erde und den Blumen, das tut gut.
Welche Sportart machen Sie?
Also ich bin begeisterte Inline-Fahrer. Ich fahre sehr gerne Inliner. Jetzt kein Skateboard, aber Inliner. Ja. Das kann ich sehr gut. Und wenn ich mich so selber loben darf, ja. Ich bin Spinnerin. Also ich bin schon als Kind gerne Rollschuhe gelaufen, ja. Disco-Rollschuhe. Ich habe, ich weiß nicht, 5 oder 6 Mal Starlight Express mir angeguckt.
Das sind die Headlines, die man für eine Zeitung braucht.
Genau, ja, Starlight Express, genau, das sind die Headlines. Das ist Tagrit, genau, nicht das andere. Und Inliner fahre ich total gerne. Ich bin Spinnerin. Okay, ich fahre gerne Rad. Ja. Rad für Doofe, Fahrradfahren für Doofe, sage ich immer, weil da sitzt einer und ich sage, mach das, was der mir sagt. Manchmal haben wir auch ein Video auf Mallorca oder die Alpen und radeln dann die Berge hoch und auch wieder runter. Da mache ich auch Marathon mit, also 2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden. Und Nachteil dabei ist, ich komme dann in keine Stiefel mehr rein und in keine Jeanshosen. Aber tröstet mich, dass das dann Muskeln sind, das ist gut.
Und was haben Sie noch als Hobby? Lesen Sie gerne?
Ja, ich lese total gerne und sehr, sehr viel.
Was war das letzte Buch? Oder was lesen Sie aktuell?
Also das Kinderarmut von Aladdin Mafalani liegt bei mir auf dem Tisch.
Okay, das war auch ein Thema hier. Wie sehen Sie das denn? Also jetzt auch aktuell in Dienstag. Ich habe gelesen, da gibt es, glaube ich, ich will jetzt nicht die Zahl falsch hier formulieren, aber...
Die haben verabredet, keine Zahlen abfragen.
Nee, genau, das weiß ich. Nee. Aber ich sage das jetzt selbst auch nicht aus dem Kopf. Ja. Aber Dienstlaken hat auf jeden Fall Kinderarmut. Das kann man auf jeden Fall festhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind Mutter, Großmutter. Mhm. Was macht das dann auch mit Ihnen persönlich jetzt als Mensch? Also das politisch lassen wir es mal ein bisschen außen vor. Wie sehen Sie das?
Ja, wenn ich meine Kinder sehe und wenn ich dann meine Kinder sehe und dankbar bin, dass das aus denen geworden ist, was ich sehe. Und wenn ich meine Enkelkinder sehe, jeden Tag dankbar dafür bin, dass es ihnen gut geht. Denke ich aber auch daran, wie es mir ging als Kind mit 5 Geschwistern und mein Vater arbeitslos war, wie wir uns durchgekämpft haben. Und das war schon schwer und ich glaube heute in unserer heutigen Gesellschaft ist es noch schwerer, mit Armut tatsächlich ja überhaupt umgehen zu können und leben zu können. Und ich privat tue alles dafür, dass ich Menschen unterstützen kann und Kinder helfen kann.
Ist das Ihre Geschichte, kann man das so sagen? Das heißt also aus der Kindheit und Jugend das mitgenommen? Sozusagen, ich spüre da auch so eine Ungerechtigkeit irgendwo.
Ja, ich also
Tönen hier, dass man das so mitnimmt und dass vielleicht das der Antrieb auch war, politisch aktiv zu werden.
Genau, also Ausgrenzung, das zu erleben und das Thema Ungerechtigkeit, das kann ich gar nicht ertragen. Also ich mag Ungerechtigkeit, ich bin mal ganz hart, ich hasse Ungerechtigkeit. Ich stehe für Gerechtigkeit, für alles, was irgendwie gerecht ist und das macht mich aus. Und wenn ich erlebe, dass Menschen ungerecht behandelt werden, egal ob es auf der Straße, in der Bahn, im Bus ist, dann stehe ich gerade, habe eine Haltung und stehe für die Menschen ein.
Wie wollen Sie Brücken bauen? Also ich finde das jetzt wirklich interessant, weil ich habe den Eindruck, mit Ihnen kann man über sehr viele Sachen reden, das merkt man auf jeden Fall hier.
Danke.
Aber ich habe wirklich den Eindruck, ich weiß nicht, warum das so ist, vielleicht ist es auch so ein subjektives Gefühl meinerseits, dass man immer den Eindruck hat, kann man das mal ansprechen, wird das dann zu empfindlich wahrgenommen, ich rede jetzt von mir persönlich, es ist eigentlich immer ein konstruktiver Vorschlag, das ist nie destruktiv. Aber ich habe auch immer den Eindruck, dann dauert das immer, bis man mal eine Nachricht bekommt. Also ich meine jetzt nicht Sie im Speziellen, aber auch andere Leute. Wie kann man das schaffen, dass man wieder Brücken baut? Weil ich habe den Eindruck, das ist in ein paar Jahren leider ein bisschen kaputt gegangen, Dienstlagen, ehrlicherweise. Wie kann man das wieder schaffen, dass man wieder so eine Brücke baut, dass jeder das Gefühl hat, ich kann wieder mit der Politik sprechen?
Also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, ein ehrlicher Mensch zu sein. Und das bin ich, deshalb kann man mit mir Brücken bauen und ich bin ein Mensch, der in vielen Situationen in seinem Leben auf Brücken angewiesen war und deshalb weiß, wie man Brücken aufbaut und ich glaube, das macht mich aus, macht meine Stärke aus und ich bin ein Mensch, der sehr empathisch ist und auf Menschen zugeht. Mein Mann sagt immer, man kann dich in der Wüste aussetzen, nach ein paar Minuten kennst du alle Sandkörner. So, also, ich habe da kein Problem mit auf Menschen zuzugehen. Deshalb, wenn ich das jetzt auch nicht despektierlich meine, aber manche Dinge frage ich mich, warum kommt man nicht einfach auf mich zu und sagt, Termin, Frau Youssef, wir wollen mal reden. Mhm. Dann bin ich die Erste.
Ich habe immer den Eindruck, dass da Barrieren geschaffen worden sind. Ich meine das jetzt wirklich nicht...
Eindruck habe ich auch, genau. Aber die kommen nicht von mir.
Ja,
so, gut. Also ich habe keine Barriere. Das will ich
an anderer Stelle hier nochmal thematisieren. Im Podcast. Ja. Aber das finde ich schon wichtig, dass man das auch thematisiert, weil es geht jetzt gar nicht auch um mich oder um die Kulturschaffenden, sondern ich meine auch die Menschen, die anonym bei Facebook irgendwas schreiben. Also in Facebook-Gruppen, auf Instagram, da liest man ja sehr, sehr viel, aber oder das ist halt auch anonym. Und da wollte ich jetzt einfach mal gerne wissen, wenn das jetzt Leute hier hören, wo kann man sich jetzt wenden, um mit Frau Dr. Tagrat Youssef ins Gespräch zu kommen?
Ja, ich habe eine Webseite, tagratyoussef.de. Dann kann man mich anschreiben und dann stehe ich für Gespräche gerne bereit.
Also erst per E-Mail dann anschreiben und dann?
Genau, dann machen wir einen Termin aus und es wird auch ein Format geben, wo man mich treffen kann, 1, 2, 3 Formate und wo man mit mir reden kann und wo man mir Fragen stellen kann. Ich bin kein anonymer Mensch. Man findet mich im Internet, man findet mich bei Instagram. Ich bin schon immer sehr, sehr offen für die sozialen Medien, aber ich finde es nicht okay und das sage ich hier auch ganz klar, dass man Menschen diffamiert und dass man anonym irgendwelche Dinge behauptet, die nicht richtig sind.
Und ja, vielleicht haben Sie ja jetzt die Chance auch irgendwas, weil ich habe den Eindruck, Sie wollen schon was sagen, aber Sie können das ja, also ich weiß nicht, Sie haben jetzt gesagt, Sie möchten so ein eigenes Format da schaffen, das ist ja auch
genau. Ihr
gutes Recht, klar.
Ja, genau, und um da auch nochmal aufzuklären und Menschen zu informieren, also man kann zu mir kommen, man kann mir Fragen stellen, ich werde nicht auf jede Frage eine Antwort haben, das war immer so ähnlich wie in der Schule, Sie sind doch Doktor. Ja, das ist richtig, ich bin Hirnforscherin, ich beantworte dir alle Fragen zum Thema Gehirn, aber ich weiß halt nicht alles aus der Geschichte oder auf die Zahl XY kann ich nicht antworten. Aber ich nehme die Frage mit und finde darauf eine Antwort. Und das ist mein Credo. Also ich beschäftige mich damit und ich kann nicht alles wissen und ich will auch nicht alles wissen, weil ich um mich herum meine Experten habe. Ich habe einen Vorstandsbereich mit unglaublich tollen Menschen, das sind meine Schätze. In der Stadtverwaltung sitzen so viele Schätze, 1200. Mhm. Und diese Menschen muss man wertschätzen, man muss sie respektieren für das, was sie können. Also da sitzt ein Herr Termat, den kennen Sie alle, da sitzt ein Herr Mrozek. Mhm. Das sind Menschen, die sitzen schon seit 40 Jahren in der Verwaltung. Da kann ich ja noch, ich werde ja gar nicht so lange leben, wie ich deren Erfahrung mich erreichen
das
kann,
ist geht ja auch, gar das nicht. Ist auch wichtig, mal zu erzählen, dass natürlich ein Politiker oder eine Politikerin nicht alles wissen kann.
Nee, das ist ja unglaublich. Das ist ja
vollkommen klar.
Ja.
Aber wo würden Sie jetzt wirklich Ihre Stärken sehen, also Ihre persönlichen Stärken jetzt in der Politik?
Also meine Stärken sind natürlich die ich auch im Vorstandsbereich vertrete. Das sind meine Stärken.
Okay.
Genau, dafür stehe ich auch ein. Und für die anderen habe ich meine Expertinnen und Experten. Ich bin keine Baudezernentin, aber ich bin jemand, der sich unglaublich schnell in Themen einarbeiten kann, der lesen kann und der sich eben auch darauf verlässt, dass ich Expertinnen und Experten um mich herum habe, die mich da unterstützen. Genauso wie ich die Grünen um mich herum habe, die auf bestimmte Fragen dann mir auch eine Unterstützung geben und sagen, das ist das und das ist das. Ne?
Wir kommen schon zum Schluss.
Echt?
Ja.
Das ist aber schnell. Ja, das
geht schnell, ne?
Oder ich habe zu schnell geredet.
Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt bei uns.
Ja, vielen Dank für das offene Gespräch. Und ich biete nochmal an, bitte kontaktiert mich.
Und ich habe noch eine Frage. Mhm. Was wünschen Sie sich? Also für jetzt den Wahlkampf einerseits und auch für die Zukunft, Ihre persönliche?
Also ich wünsche mir einen fairen Wahlkampf. Ja. Nicht das, was ich jetzt gerade schon erlebe. Diffamierung und Hetze. Einen fairen Wahlkampf, einen gerechten Wahlkampf und für die Zukunft wünsche ich mir ein tolles Dienstlagen und gemeinsam mit allen zusammenzuarbeiten.
Vielen Dank, das sind schöne abschließende Worte.
Danke. Dankeschön. Danke.